Was ist eigentlich digitale Gesundheitskompetenz? Das ist die Frage, die im Zentrum dieser Folge steht, in der ich mit Theresa Salge über das Programm Durchblickt spreche. Wir haben darüber gesprochen, was man dort alles finden kann, welche Möglichkeiten für die Fortbildung es gibt und warum es für uns alle eigentlich wichtiger denn je ist, digital gesund zu bleiben. Viel Spaß bei dieser Folge vom Netzlehrer. Ja, ihr wisst, wie es ist. Ich kann mich immer nicht zurückhalten und muss noch darauf hinweisen, dass mal wieder eine neue Folge von Die Schule brennt rausgekommen ist. Aber nicht nur das. Die letzte Folge mit Sebastian Fitzek war auch gleichzeitig die letzte Folge von der ersten Staffel. Ab jetzt läuft die zweite Staffel von Die Schule brennt, dem Bildungspodcast, in dem ich mit verschiedenen, meist einigermaßen bis sehr prominenten Menschen über deren Schulzeit spreche und darüber, was man aus diesen Erkenntnissen herausziehen kann, um Schule besser zu gestalten. Ich freue mich, wenn ihr da auch reinschaltet. Und jetzt viel Spaß mit der Folge mit der Verantwortlichen des Präventionsprogramms der Barmer zur digitalen Gesundheitskompetenz. Dieses Durchblickt, über das wir sprechen, ist auch gleichzeitig für einige Folgen der Sponsor von Netzlehrer und hält diesen Podcast hier, meinen ersten und ja schon sehr alten Podcast, damit auch auf dem Laufenden. Vielen Dank schon mal an dieser Stelle und jetzt viel Spaß bei der Folge. Einen herzlichen Tag zu dieser Folge vom Netzlehrer, bei der es mir fast so vorkommt, als hätte ich sie schon mal aufgenommen, was möglicherweise daran liegt, dass man auch nach vielen Jahren, kann man ja jetzt sagen, der Erfahrung möglicherweise, bevor man aufnimmt, den Aufnahme-Button drücken sollte. Das habe ich jedenfalls gerade festgestellt und das hat Theresa auch festgestellt, die hier vor mir sitzt. Und wir haben beide mal herzhaft über meine Fehler gelacht. Aber man sagt ja immer, Fehlerkultur ist heutzutage wichtig und dann muss man sie natürlich auch so lernen. Theresa ist heute bei mir und zwar werden wir sprechen über Gesundheitskompetenz beziehungsweise darüber, wie das Präventionsprogramm der Barmer, die mich hier in dem Podcast auch als Sponsor unterstützt, dazu führt, dass Eltern, Lehrkräfte und Schüler diese Gesundheitskompetenz, ja, ich sage jetzt mal, besser erlernen. Das Ganze findet nicht irgendwie im, ich sage jetzt mal, Blauen statt, sondern ist auch an den Bildungsplan angebunden, was ich super finde, und an die KMK-Kompetenzen. Und worum es genau dann geht, das werden wir gleich nochmal herausfinden. Zunächst aber mal, Theresa, stell dich mal gerne vor. Man muss jetzt ja sagen, nochmal, und sag mal, was du gerade tust.
Ja, hallo erstmal. Vielen Dank, dass ich heute da sein darf. Derzeit bin ich als pädagogische Leitung im Präventionsprogramm Durchblickt tätig. Das heißt, ich bin dafür da, das Programm Durchblickt näher an die Lehrkräfte zu bringen, Fortbildung zu leiten in dem Rahmen und auch das Projektbüro von Durchblickt zu betreuen. Das heißt, wenn Lehrkräfte Fragen haben zu dem Programm, dann landen sie direkt bei mir.
Du hast ja den Bachelor of Arts in Erziehungs- und Bildungswissenschaften gemacht, als duales Studium. Und ich habe es gerade eben schon aufgezählt, das ist jetzt auch das letzte Mal, dass ich darauf verweise werde, weil viel weiter sind wir nicht gekommen. Ich habe es ja Gott sei Dank dann geschafft. Aber jedenfalls habe ich gesagt schon, dass du Nachhilfe für Schülerinnen und Schüler gegeben hast, dich mit Lernstörungen, psychischen Problemen, ADHS, Legasthenie, Dyskalkulie und Autismus befasst hast, also wirklich sehr, sehr viel. Wie bist du denn dann, also wie kann man sich das vielleicht als Weg vorstellen, dass du dann zu diesem Durchblickt-Programm gekommen bist? Und vielleicht auch so eine Anschlussfrage, hast du direkt gesagt, ja klar, Gesundheitskompetenz, ich weiß sofort Bescheid, oder musstest du dich dann auch erstmal so ein bisschen orientieren?
Ja, ich fange von Anfang an, also genau, nachdem ich meinen Master in Erziehungswissenschaften gemacht habe, habe ich die letzten Jahre in der Praxis sozusagen gearbeitet. Das heißt, ich habe ein Lerninstitut geführt hier in München, wo Schüler der ersten Klasse bis zum Abi zu uns gekommen sind, die Lernstörungen hatten, Lernbehinderungen, also einfach Unterstützung im Schulischen gebraucht haben, bei den Hausaufgaben, beim Lernen, bei allem. Und das habe ich über Jahre dann gemacht. Und dann bin ich jetzt bei der Via Family Agentur und wir machen Projekte im Bereich der Bildungskommunikation. Und da bin ich unter anderem dann halt als pädagogische Leitung für dieses Präventionsprogramm der BARMA durchblickt jetzt zuständig. Und freue mich, in diesem Bereich tätig zu sein. Und das ist eine sehr gute Frage, die du gestellt hast, weil digitale Gesundheitskompetenz ist natürlich ein komplexer, großer Begriff. Und auch wenn man sich jetzt so als Bildungsexpertin schon bezeichnen kann, muss man das selber auch erstmal studieren und tatsächlich, um das dann auch gut weiterzugeben. Also das ist nicht ein Begriff, den man direkt schon inhaliert hat, sozusagen, bevor man sich damit beschäftigt.
Jetzt nehme ich was vor. Eigentlich wollte ich das ein bisschen später machen, aber weil du es gerade schon mal so gesagt hast, wie kann man das denn, also diese digitale Gesundheitskompetenz in wenigen Worten beschreiben, was das eigentlich umfasst?
Ja, es ist ja, wie gesagt, ein sehr großer Begriff, den viele vielleicht auch noch in dem Zusammenhang noch nicht gehört haben. Also vielen ist natürlich der Begriff Digitalität, Kompetenz, Gesundheit, das sind alles Begriffe, die wir gehört haben. Und es zielt darauf ab, also auch das Programm, dass man wirklich die Kompetenz hat, selbstbestimmt und sicher im Internet Informationen und Angebote zur Gesundheit zu finden. Und halt wirklich die Kompetenz zu haben, Gesundheitsinformationen zu suchen, zu finden und die dann auch für sich bewerten zu können und einstufen zu können.
Ich muss ganz kurz, bevor ich dazu eine Rückfrage stelle, nochmal auf deinen Werdegang zu kommen, weil hier sind ja schon auch Lehrkräfte, beziehungsweise noch nicht Lehrkräfte, Leute, die im Bildungsbereich arbeiten, die mit Erziehung zu tun haben, die sich aber zum Beispiel nicht sicher sind, ob sie jetzt an Schulen gehen sollen oder nicht. Und dann manchmal wird man dann so leicht panisch, was soll ich eigentlich machen und so. Wie kommt man da eigentlich hin? Also sozusagen, dass man, ich sage jetzt mal, in der freien Wirtschaft auf der einen Seite, aber doch eben auch in der Bildung arbeitet. War das was, das du von Anfang an dir vorgenommen hast oder wächst man da so rein? Was wäre eine Anlaufstelle und werden da auch Leute gesucht?
Tatsächlich ist das natürlich eine sehr individuelle Sache. Also ich finde es interessant, also ich hätte mir die Tätigkeit, die ich jetzt mache, nicht zugetraut, bevor ich nicht diese praktischen Erfahrungen gesammelt habe, weil ich weiß halt jetzt, was Lehrkräfte im schulischen Alltag erwartet, wie der schulische Alltag aussieht, womit man konfrontiert ist. Und das merkt man natürlich erst in der Praxis. Das heißt, wenn ich jetzt einfach studiert habe und direkt so eine Tätigkeit ausübe und andere fortbilde und mein Wissen weitergebe, finde ich, ist das sehr, sehr schwierig, wenn man selber die praktischen Erfahrungen nicht gesammelt hat. Deswegen ist es super Gold wert, auch im Lehr- und Studium meiner Meinung nach eigeninitiativ praktische Erfahrungen zu sammeln und mehr als das, was das Lehramtsstudium jetzt schon beinhaltet, aber für sich selber einfach da schaut, okay, was macht mir Spaß und da die Bereiche halt für sich dann auch praktisch anschaut und nicht nur theoretisch.
Was vermisst du denn und was vermisst du überhaupt nicht aus der praktischen Tätigkeit, die du vorher gemacht hast?
Es ist sehr eine verantwortungsvolle Aufgabe, die man hat, aber es ist natürlich auch eine Tätigkeit, wo man viel zurückbekommt. Also wenn man merkt, Mensch, die Schüler schaffen was mit der Hilfe von einem, die entwickeln sich weiter, die machen Fortschritte, die sind dankbar, die bedanken sich. Also gerade dieser enge Kontakt, der Beziehungsaufbau, das ist natürlich eine Sache, die man dann wirklich vermisst, ja.
Und was vermisst man nicht so?
Es ist natürlich auch, das wirst du bestätigen können im Schulalltag. Man gibt natürlich auch sehr viel. Ne? Das ist in der Kita-Schule natürlich auch sehr herausfordernd, weil man tatsächlich immer für alle da ist, für alle mit, also je nachdem, wie engagiert man ist. Aber das ist natürlich eine Sache, wo man merkt, dass das auch viel Energie kostet und natürlich auch die Hürden, die man hat. Ne? Also dass viele Dinge, Ideen, die man umsetzen möchte. Ich glaube, das ist der Grund, warum ich jetzt für Durchblickt arbeite und in dem Bereich bin, weil da bewegt sich was und da können wir was bewirken. Und das ist ja oft in der Pädagogik dann manchmal nicht der Fall.
Bewirken kann man ja vor allen Dingen etwas, wenn man so eine Art Mission hat. Jetzt hast du gerade schon ganz kurz gesagt, was Gesundheitskompetenz bedeutet. Heißt das eigentlich im Rückschluss, dass wir Menschen und vor allen Dingen junge Menschen eben noch zu wenig auf unsere digitale Gesundheit achten?
Ja, eine gute Frage. Also es ist natürlich so, die digitale Gesundheitskompetenz umfasst natürlich mehrere Dimensionen, also verschiedene Inhaltspunkte sozusagen. Also das ist zum einen ja die operativen Fähigkeiten, dass ich in der Lage bin, mit Handys, Tablets umzugehen, Computer. Da würde ich sagen, da sind die jungen Schüler halt ganz gut dabei, weil das nutzen die täglich. Damit kennen sie sich vielleicht teilweise besser aus als manche Lehrkräfte und sind da einfach wirklich smart schon unterwegs. Aber es gibt natürlich viele Punkte, also was auch die Studien, die wir gemeinsam mit der Technischen Universität München und der Hochschule Fulda durchführen, halt auch bestätigt haben, dass über 50% der Schüler wirklich eine niedrige digitale Gesundheitskompetenz aufweisen. Das heißt, sie sind vielleicht in der Lage, Gesundheitsinformationen zu suchen, ja, also eine Suchmaschine zu nutzen. Das schaffen die meisten. Aber dann diese ganzen Infos, also was ja wirklich auf einen einprallt, also die ganzen Suchergebnisse, die man dann hat, wirklich auch für sich bewerten zu können nach der Qualität und auch zu schauen, okay, woher kommt die Quelle, ist die sicher die Quelle, wo ich die Information gefunden habe. Das ist eine Herausforderung, die halt wirklich noch nicht ja, einfach bei den Schülern vorhanden ist, dass die das für sich gut einsortieren können und dahingehend kompetent genug sind, das für sich zu verstehen.
Auf der einen Seite fand ich das total interessant, dass ja, es gibt hier so eine Einheit, also muss man dazu sagen, das sind ganze Einheiten. Wie gesagt, das ist kostenlos, das kann man runterladen, da steht dann, das dauert 2 Stunden oder so. Und da zeigt sich ja auch, wo man das anbinden kann, zum Beispiel im Fach Deutsch, ja, wo es ja auch um Recherche geht, um das Lesen von Informationen und so, da kann man diese Sachen dann einbinden. Als ich an digitale Gesundheitskompetenz gedacht habe, habe ich auch so an Prävention gedacht. Also so die Frage, wie viel Smartphone-Nutzung ist eigentlich gut für mich? Ich meine, ne, da bin ich gerade der richtige Ansprechpartner dafür. Ist das auch was, was thematisiert wird? Also geht es sozusagen auch darum, dass die Schülerinnen und Schüler dann so einen gesunden Umgang mit digitalen Medien lernen?
Ja, definitiv. Also vielleicht um die Plattform auch ein bisschen näher zu bringen, durchblickt, wenn jemand das jetzt das erste Mal hört. Wir haben dort viele kostenfreie Lehrerhandreichungen zur Verfügung, mittlerweile schon 30 Stück, die auch immer wachsen. Also wir haben sozusagen immer neues Material, was wir hochladen. Und da gibt es verschiedene Thematiken, unter anderem auch zum Thema Mediennutzung. Das ist natürlich ein großes Thema, da auch eine Reflexion zu haben, nicht nur für die Schüler. Also das ganze Programm richtet sich an Eltern, Schüler und Lehrkräfte, weil alle Instanzen unserer Meinung nach halt auch eng miteinander zusammenarbeiten müssen und da reflektieren müssen. Und da gibt es verschiedene Thematiken, also Mediennutzung, auch wie das mit dem Lernen zusammenhängt, mit dem Gehirn, die Nutzungsdauer allgemein, aber auch natürlich Stress, was ja auch digitale Medien mit sich bringen können. Also sozusagen alles, was Digitalität umfasst, in Verbindung zum Thema Gesundheit.
Und welche Altersklassen betrifft das dann? Also alle oder?
Genau, die Lehrerhandreichungen, die wir derzeit haben, sind unterteilt. Also wir haben Altersstufen eingegrenzt von 9 bis 10 Jahren, 10 bis 11 und 11 bis 14 Jahren.
Plauder mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Dieses Programm, das richtet sich ja an Lehrkräfte. Ich weiß nicht, du hast gesagt, du koordinierst das. Machst du auch selber noch Workshops oder machen das dann andere?
Nee, ich leite die Fortbildung bei uns auch,
Ah ja,
genau.
wie läuft das denn so? Wie wird das bei den Lehrkräften angenommen? Kommen die auch mit, ich sag jetzt mal, Fragen oder vielleicht sogar Anekdoten, was bei ihnen gerade so läuft und was besonders viel gebraucht wird? Also du wirst da ja so ein Ohr, nehme ich mal an, direkt an der Praxis haben, was da so ein Thema ist gerade.
Tatsächlich, definitiv. Das finde ich auch das Interessante, da mit den Lehrkräften im Austausch zu sein, weil wir dadurch ja dann auch ein Feedback bekommen, okay, was ist gerade wirklich präsent im Schulalltag? Und in dem Austausch merken wir halt auch, dass dieses Thema halt wirklich relevant ist, dass ja, das einfach nicht mehr wegzudenken ist aus dem schulischen Alltag und auch wirklich eine Auseinandersetzung mit der Thematik da sein muss. Und viele Lehrer berichten auch, dass es natürlich super früh anfängt. Also das natürlich, und das kenne ich selber auch aus der Praxis mit den Schülern, dass die Schüler natürlich super viel schon konsumieren und da gar vielleicht auch von elterlicher Seite wenig Unterstützung ist, was so den Handykonsum angeht. Und das ist ein großes Thema, dass das früh beginnt. Halt auch die ganzen Online-Spiele, dazu haben wir auch eine Lehrerhandreichung, Das sind auch Thematiken, die wir behandeln. Ja, und natürlich ist auch ein Thema die technische Ausstattung an den Schulen. Also das ist uns klar auch bewusst hier in Deutschland, dass es natürlich nicht so ist, dass jede Schule halt perfekt ausgestattet ist, dass man sagt, juhu, wir starten jetzt alle mit unseren Tablets durch. Das ist natürlich auch uns bewusst und es ist uns auch bewusst, dass die Lehrkräfte extrem viel Workload haben und extrem viel leisten müssen. Und jetzt kommt natürlich diese Thematik noch dazu. Deswegen haben wir auch die Lehrerhandreichung versucht, ja, so ready to teach wirklich zu gestalten, dass die Lehrer auf einen Blick sehen, was brauche ich für die Einheit, was muss ich vorbereiten. Das ist wirklich super gut strukturiert. Das haben wir zusammen mit Klett Mint auch gestaltet, dass dort einfach ja, nicht, dass man da nicht vorsteht und jetzt erstmal suchen muss, wie man das Ganze durchstarten kann, sondern dass man sich da auch Teile vielleicht rausziehen kann und auch mal ein Video, was wir zu jeder Handreichung kreiert haben, mit Botschaftern, die aus dem Alltag berichten, zeigen kann, auch vielleicht schon mit jüngeren Schülern, wenn man merkt, also der Lehrer kennt seine Schüler am besten, kann sagen, Mensch, die sind schon auf dem Level, wo ich mit denen über dieses Thema sprechen kann oder vielleicht ist das Thema Cybermobbing präsent gerade in der Klasse, dann kann man sich ein Video auch mal aus der Handreichung ziehen und darüber sprechen.
Was ist so der Dauerbrenner?
Von den Einheiten jetzt, die wir anbieten?
Ja, genau. Also entweder von den Einheiten oder so von den Fragen, die auch an dich gestellt werden.
Also ich denke, ein großes Thema war natürlich auch die Pandemiezeit. Da haben wir auch eine Handreichung zur digitalen Einsamkeit, dass da einfach auch der...
Ja, das habe ich gelesen, das habe ich, also ich kann es mir so ein bisschen herleiten, aber ehrlich gesagt habe ich das in der Form noch nicht gehört. Kannst du es kurz erklären, digitale Einsamkeit? Was?
Ja, also genau, das ist einfach so, dass man da halt so gegenüberstellt, analog und digital halt so virtuelle Freundschaften, die auch oft passieren bei Online-Spielen, dass manche sich ja auch zurückziehen und nur noch spielen und gar nicht mehr in der analogen Welt unterwegs sind, also dass man dahingehend ein bisschen Aufklärungsarbeit leistet oder halt auch, ne, also es geht auch wieder in andere Handreichung über mit Social Media, dass man da natürlich auch einen Unterschied machen muss zwischen der digitalen Welt und der analogen Welt.
Ist das eigentlich so, habe ich das gerade richtig verstanden, dass diese Zusammenarbeit mit Klett Mint, also Mint, das geht auch noch weiter? Also das heißt, nehmt ihr auch dann Impulse aus den Fortbildungen und so mit und sagt, ey, dafür sollten wir eigentlich noch eine Einheit machen?
Tatsächlich, klar. Deswegen, das ist uns ja das Wichtigste. Deswegen freue ich mich auch immer, wenn uns die Lehrkräfte über das Projektbüro kontaktieren, dass wir da im Austausch sind, auch in den Fortbildungen, interaktiven Austausch gehen und natürlich auch die Studien, habe ich ja schon angesprochen, die wir durchführen, dass wir da ja auch Studienergebnisse erhalten, die wir dann auch einfließen lassen in die Entwicklung der Lehrerhandreichung, dass wir ja auch ein Gefühl bekommen, okay, das ist ja sehr schnelllebig alles und das entwickelt sich immer weiter und dass wir da auch auf unserer Plattform ja nicht nur die Handreichung haben, wir haben ja auch Fachartikel, wir haben Newsletter auch, es gibt auch eine Kooperation mit 7Mind, also 7Mind at School, wo man auch sich was Gutes tun kann als Lehrkraft. Ne? Also wir sprechen jetzt viel über die Schüler, was wir da weiterentwickeln müssen, aber es ist natürlich so der Satz, den ich gerne sage, so kein Medium allein erzeugt gute Bildung, weil wir brauchen natürlich die Lehrkräfte und die Lehrkräfte müssen auch kompetent genug sein in diesem Bereich, und auch sich ja in der Lage fühlen, das weiter zu vermitteln an die Schüler. Und da wir einen stressigen Alltag haben in diesem Lehrerbereich, in dem Schulalltag, ist es ja auch wichtig, da für sich gut zu achten und vielleicht da auch mal 7Mind at School zu nutzen und eine Meditation zu machen, eine Atemübung. Also einfach da auch sich selber zu reflektieren und sich damit zu beschäftigen.
Ja, ich meine, wir haben das jetzt noch gar nicht gesagt, wir haben ein paar Mal durchblickt gesagt und wenn man das googelt, ist das schon relativ hoch. Allerdings kann ich direkt jetzt mal sagen, wer jetzt schon sagt, okay, mit Meditation hattet ihr mich, das ist www.durch-blickt.de. Man registriert sich da, kann dann auf alles zugreifen und es ist, wie gesagt, kostenlos. Es gibt aber ja eben auch diese Fortbildung, du hast ja selber davon gesprochen. Laufen die gerade oder ab wann starten die?
Nächste Woche tatsächlich.
Also nächste Woche geht es los.
Wir hatten schon, genau, letztes Jahr schon erste Fortbildung, aber starten jetzt offiziell nächste Woche Dienstag mit unseren Fortbildungen. Die ganen Termine findet man auch auf der Plattform.
Beziehungsweise musst du wahrscheinlich eher sagen, welches Datum, weil das Publikations- und das Aufnahmedatum ja nicht immer gleich sind. Also ab wann geht's los?
Korrekt. Wir starten mit den Fortbildungen ab dem 2. Mai.
Ab dem 2. Mai, okay. Das heißt, man kann sozusagen mehr oder weniger direkt loslegen. Und das ist dann, okay, vielleicht ist es eine blöde Frage, aber ich frage sie trotzdem. Das ist dann über Webinar oder gibt es auch Präsenzveranstaltungen?
Wir starten am 2. Mai mit digitalen Fortbildungen, haben aber auch im Laufe des Jahres, die Termine sind dann auch auf der Plattform zu finden, auch Live-Fortbildungen in ausgewählten Städten, wo wir tatsächlich auch ein bisschen mehr in die Interaktion gehen, weil wir das einfach dann ein bisschen runder gestalten, weil im digitalen Format ist vielleicht der Austausch dann nicht so groß wie Präsenz. Aber das wird es sowohl als auch geben. Und im Juni starten dann auch unsere Elternwebinare zu verschiedenen Themen. Da freuen wir uns auch, wenn die Eltern das sich zuschalten. Die sind dann digital.
Ja, das ist, glaube ich, auch noch mal, ja, ich sage jetzt mal, anderthalb weitere Sätze wert, weil ich so mitbekomme, dass ja die Lehrkräfte sozusagen nicht die einzigen sind, die sich die Frage danach stellen, ja, wie läuft das eigentlich mit Handynutzung und so weiter, sondern bei den Eltern ist ja die Frage meistens auch besonders groß. Ich glaube, da ist es vor allen Dingen, wie das aussieht mit der Handynutzung, mit der Länge, mit der Dauer, wann kann das Kind eigentlich das erste Mal ein Handy bekommen, ne? Oder, also was sind da so typische Fragen, die, können wir spoilern, mal so zweieinhalb Fragen, die dir gestellt werden und die korrekt, also nicht die korrekte, das ist ja, es bleibt ja sozusagen auch immer ein, ich sage jetzt mal, eine subjektive Entscheidung. Ne? Ich kenne auch Schülerinnen und Schüler, die in der 6., 7. Klasse kein eigenes Smartphone haben, weil die Eltern das nicht wollen. Dann kommen Schüler in die 5. Klasse und haben schon 2 Jahre ein eigenes Smartphone. Das ist ja sehr unterschiedlich. Aber jedenfalls so empfehlungstechnisch, gibt es da so Fragen, die dir oft gestellt werden, wo du jetzt mal schon mal so eine Antwort spoilern kannst?
Ja, tatsächlich ist natürlich eigentlich die Frage, die du schon in den Raum gestellt hast, wie lange darf mein Kind denn das Handy nutzen oder so. Aber es ist auch ganz interessant, im Austausch mit den Eltern ist es ja oftmals so, ja, nee, mein Kind ist ja nur eine Stunde am Tag Handy, dann erzählt aber das Kind, ja, und dazu gucke ich nur 3 Stunden Fernsehen und bin nur 4 Stunden am Computer. Also das ist manchen dann gar nicht bewusst, das ist alles ja auch Medienzeit. Also vielleicht im Homeschooling, ne, saßen wir auch vorm Computer, das ist natürlich auch eine Konsumzeit. Es gibt ja immer so ein bisschen Pi mal Daumen, dass man sagt, mit 10 Jahren 10 Stunden die Woche sozusagen. Aber ich finde, ja, man muss es immer abwägen natürlich, ne? Auch wie reagiert mein Kind vielleicht auf den Konsum, je weniger, desto besser, würde ich sagen, aber wir sehen Digitalisierung ja auch als Chance, ja, also es ist immer sehr negativ behaftet, weil viele das natürlich sehen, ja, dass dadurch dann vielleicht andere Hobbys leiden, die Schule leidet, wenn man halt da schon eine Sucht entwickelt, was halt auch oft passiert und dahingehend ist ja auch durchblickt gedacht, dass da Aufklärungsarbeit passiert, präventive Arbeit passiert, dass man einen gesunden Umgang und einen bewussten Umgang mit diesen Medien sowohl bei Lehrern, bei Eltern als auch bei Schülern halt im ganzen Familiensetting halt findet.
Und wenn man als Lehrkraft da rein, habe ich das richtig verstanden, dass die Schule nach der Teilnahme eine Auszeichnung bekommt? Wie viele Lehrer müssen denn dann dafür teilnehmen? Wird ja wahrscheinlich nicht nutzen, wenn ein Lehrer mitmacht und dann sagt so, jetzt hätte ich gerne eine Auszeichnung als gesundheitsfördernde Schule, sondern ja genau, also wie läuft das dann ab?
Tatsächlich schon, also da viele so Auszeichnungen sehr komplex und kompliziert sind immer und wir ja, ja dafür stehen wollen, Aufklärungsarbeit zu leisten und wirklich Menschen zu fördern, also Lehrkräfte zu fördern, Schulen zu fördern, in diesem Bereich wirklich sich eine Kompetenz anzueignen, ist es tatsächlich so ausreichend, dass wenn eine Lehrkraft von der Schule an der Fortbildung teilnimmt, dass die Schule dann als gesundheitskompetente Schule ausgezeichnet wird.
Ah, cool. Und dann, also dann hat man sozusagen, okay, dann hat man sozusagen so einen Ansprechpartner eben im Kollegium, der oder die dann diese Fortbildung gemacht hat und auch weiß, wo die Materialien sind und so.
Ja, das ist tatsächlich auch so, wenn jetzt eine Lehrkraft bei uns teilgenommen hat an der Fortbildung und das super spannend findet und das Thema interessant findet, dann kann man sich auch an uns wenden, an das Projektbüro oder an mich. Und dann kommen wir auch exklusiv an die Schulen und können da auch eine Fortbildung, Workshop durchführen, weil uns das einfach ja auch wichtig ist, das Thema dann näher zu bringen. Aber es ist tatsächlich so, dass wir natürlich auch immer neue Fachartikel auf der Plattform haben. Die Fortbildung ist jetzt die Basisfortbildung. Da werden Auffrischungsfortbildungen stattfinden, an denen man dann teilnehmen muss. Das muss dann nicht der gleiche Lehrerkollege sein. Das kann dann auch jemand anderes von der Schule sein, aber dass diese Auszeichnung halt einfach beibehalten wird.
Ja, du hast gerade selber schon gesagt, die Leute, die jetzt sagen, okay, das ist etwas, das brauchen unsere Schülerinnen und Schüler auf jeden Fall. Viele wird es nicht geben, die sagen, wir finden das total irrelevant, mal ganz davon abgesehen. Also die meisten Schulen, selbst wenn man jetzt eben keine digitale Vollausstattung hat, kümmern sich ja um Präventionskonzepte. Hast du gerade selber gesagt, also man kann dann das Projektbüro selber kontaktieren oder Mail senden. Ich werde auch was in die Shownotes schicken. Ist irgendwas am liebsten oder können einfach...
Tatsächlich, ich freue mich über alles. Also auf der Plattform ist unser E-Mail hinterlegt und auch die Telefonnummer und da gerne und auch ein Formular, ein Kontaktformular, also da gerne einfach auf dem Kanal, was einem am liebsten ist, uns kontaktieren.
Okay. Ich mache das jetzt mal noch so ein ganz kleines bisschen allgemeiner. Interessiert mich einfach deine persönliche Haltung, wenn du, warte mal, wie lange arbeitest du jetzt da schon?
Seit September letzten Jahres. Also 7 Monate.
Ja. 7 Monate. Du bist ja dann viel damit konfrontiert, dass eben, klar, junge Leute, du hast gerade von digitaler Einsamkeit gesprochen. Es geht um Cybermobbing. Es geht um die verschiedensten problematischen Inhalte, denen man eben damit begegnet. Bist du eigentlich immer noch ein Fan vom Internet?
Das ist eine gute Frage. Frage. Tatsächlich, ja, bin ich schon, aber auch mit einem kritischen Blick, ja, also es gibt uns, glaube ich, viele Möglichkeiten, es ist ja auch spannend, wie sich das Ganze weiterentwickelt, was da alles passiert, aber es muss natürlich auch umgedacht werden im Bildungssystem, wie das Ganze auch integriert werden kann, dass uns das sozusagen nicht um die Ohren fliegt, ne? Also ich denke schon, mit einer gewissen Kompetenz, mit einem bewussten Umgang, einer guten Reflexion, dass sich wirklich alle damit beschäftigen, nicht nur konsumieren, sondern wirklich auch Reflexion betreiben und da halt für sich auch gut achten. Weil ich glaube, wenn man nicht diese Kompetenz hat und ich meine da, ne, so persönlich gesehen kennt das, glaube ich, jeder, dass man merkt, dass es einem auch nicht gut tun kann, dass man Kopfschmerzen kriegt, dass man eine schlechte Haltung hat, dass man vielleicht Bewegungsmangel hat.
Ich zeige gerade auf mich bei jedem Mal Bewegungsmangel. That's me. Ja,
ja, es ist natürlich, es kann sich natürlich auch negativ auswirken, klar. Deswegen ist es halt super wichtig, dass man sich damit beschäftigt und ich habe auch bei der Didakta zum Beispiel Impulsvorträge gehalten. Da habe ich auch eine Frage in den Raum gestellt, wer schon mal nach so ein Symptom an sich entdeckt hat oder irgendwas bei seinen Schülern beobachtet hat und dann gegoogelt hat erstmal oder gesucht hat im Internet. Und da haben natürlich alle die Hand gehoben, das überrascht einen jetzt nicht. Aber
haben die gesagt, welche? Ja, zum Beispiel?
Nee, das tatsächlich nicht, aber es war tatsächlich so im Austausch, haben schon dann viele gesagt, dass sie halt an sich auch Symptome gesehen haben oder halt bei den Schülern was beobachtet haben. Und da ist man natürlich erstmal überschlagen von den ganzen Suchergebnissen, die man hat. Und da kennt man sich ja selber, da kann man sich ja richtig reinsteigern, wenn man dann was findet, oh Gott, jetzt habe ich das und dies, das. Und deswegen ist es, glaube ich, auch für uns ältere Personen, also auch für die Lehrkräfte jetzt gesprochen, halt wirklich wichtig, sich damit auseinanderzusetzen und dann diese Kompetenz zu haben und das dann auch an seine Schüler weiterzugeben.
Ja, ich meine, ich kann das aus eigener Erfahrung sagen, ich habe aufgehört, manchmal Sachen einfach nur so zu googeln, weil ich bin der Erste, der bei irgendeinem Anzeichen von, weiß ich nicht, einem schmerzenden Knie googelt, dass er übermorgen sterben wird. Also so als Hypochonder im Internet unterwegs sein, und ich glaube, da kann ich mich einigermaßen zu zählen, ist sowieso nicht so toll. Nee, aber das hätte mich deshalb interessiert, weil mir manchmal so Sachen auffallen, die man so gar nicht auf dem Zeiger hat. Zum Beispiel gibt es Schüler, also das jetzt vielleicht als Info auch an diejenigen, die zuhören, es gibt zum Beispiel Schülerinnen und Schüler, die plötzlich so völlig von bestimmten Themen bestimmt sind. Und du denkst ja, wo kommt das Thema her, ne? Und wenn du dann nachfragst, so, ja, was macht ihr so und so, dann ist klar, okay, ganz viel TikTok. Und TikTok ist halt ja einfach auch so ein mächtiger Algorithmus, der Leute dann in gewisse Themengebiete reinschubsen kann, quasi, ja. Also und das sind dann nicht nur Katzenvideos, ja. Dann hast du auf einmal einen Fünftklässler, der nur noch über den Zweiten Weltkrieg redet und über Hitler und über Panzer und so, ne? Und das sind ja alles Dinge, die einem dann schon zu denken geben.
Definitiv. Also das ist auch ganz spannend, was du angesprochen hast. Also gerade mit den Social Media Apps, die sehr präsent sind bei denen. Altersklassen und auch die Algorithmen, das ist auch alles wirklich in den Handreichungen integriert, dass man da auch, weil das verstehen ja viele gar nicht, also die verstehen das gar nicht, warum werden mir jetzt die ganze Zeit, ne, die Katzenvideos angezeigt, dass sie da so manchmal vielleicht noch gar kein Gespür und Verständnis für haben und das wird halt wirklich auch gut aufbereitet in den Handreichungen.
Ja, das ist mega wichtig. Ich habe das mal andersrum gemacht. Ich habe ein Buch gelesen, das heißt Hooked. Das ist von der anderen Seite. Da geht es sozusagen darum, wie Hersteller am besten bestimmte Inhalte erzeugen, von denen man nicht mehr loskommt. Und wenn man halt weiß, dass die besten und schlausten Techniker der Welt an solchen Applikationen arbeiten, ist es kein Wunder, dass Kinder und Jugendliche, aber eben auch Erwachsene, es so schwer haben, da wieder von wegzukommen. Du hast es gerade gesagt, weißt du zufällig, weil das würde mich jetzt auch direkt interessieren, wie die Einheit dazu heißt, zu diesen Applikationen und so?
Mit den Algorithmen?
Ja.
Also da, es ist sozusagen die Handreichung, die verschwimmen immer ein bisschen ineinander, also
dass
wir halt verschiedene Themen manchmal öfter bewerten, sozusagen verwenden in den Handreichungen. Bei den Algorithmen, das ist glaube ich bei den grundlegenden Prinzipien der digitalen Welt, dass es dort mit inkludiert ist. Also da einfach mal durchstöbern.
Ja, ich glaube, das werden wir bald alle machen. Wie gesagt, durch-blick.de. Mega. Ich meine, es ist ein ganz großes Themenfeld. Ich glaube, aber einiges haben wir hier schon thematisiert. Ich freue mich, wie gesagt, sehr darüber, dass es das gibt, weil ich glaube, wir können es alle ganz gut gebrauchen und wenn nicht wir, dann eben auch die Kinder und Jugendlichen. Und wir haben es auch schon gesagt, für die Eltern. Insofern, gibt es noch etwas, was du loswerden möchtest am Ende an alle Zuhörerinnen und Zuhörer?
Also ich denke, zusammengefasst gesagt, vielleicht ist es auch wichtig für sich als Lehrkraft auch, sich mit den digitalen Medien, mit Social Media auch auseinanderzusetzen. Also dass man, weil es gibt oft sowohl auf elterlicher Seite auch als auf der Seite der Lehrkräfte immer so die Einstellung, dass das alles schlecht ist. Also das habe ich viel auch in den Austausch mit den Eltern mitbekommen, dass die das extrem ablehnen. Sich da gar nicht für interessieren, sozusagen das alles in eine Tonne werfen und sagen, das ist alles schlecht für uns. Dann gibt es natürlich auch Eltern, die halt gar nicht darauf achten, wie viel das Kind am Handy ist. Also man sieht ja oft schon Kleinkinder, die mit einem, habe ich gestern gerade gesehen, mit einem iPad vorne im Fahrrad saßen, so Zweijährige. Also das ist natürlich auch nicht produktiv. Aber da würde ich wirklich also es ist auch interessant, sich damit auseinanderzusetzen, zu schauen, okay, was spielen die da eigentlich? Also womit setzen sie sich da tagtäglich auseinander und da ein Gespür für zu bekommen? Und wenn man die Möglichkeit hat, auch mit der technischen Ausstattung, also bei uns mit den Handreichungen haben wir auch immer analoge und digitale Möglichkeiten mit reingeschrieben, dass man da für sich halt auch, was halt einfach in der Schule möglich ist, auswählen kann, dass man da vielleicht auch versucht, wenn es möglich ist, da so einzelne digitale Elemente mit in den Unterricht zu integrieren, dass die Handreichungen sind ja auch so gestaltet mit den Videos und allem und ansprechenden Bildern und Cartoons, die wir kreiert haben, dass es sowohl die Lehrer als auch die Schüler Lust drauf haben, damit zu arbeiten.
Das hört sich richtig gut an. So wie du es sagst, habe ich auf jeden Fall Bock drauf und werde da gleich nochmal drin rumstöbern. Vielen herzlichen Dank für deine Informationen dazu. Ich hoffe, dass sehr viele Kolleginnen und Kollegen dieses Material nutzen können für sich. Ich glaube, wir können es gut gebrauchen. Herzlichen Dank dir.
Ja, danke dir.